Ja, liebe Geschwister und liebe Gäste, von meiner Seite möchte ich euch heute Morgen auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Und ja, bevor ich anfange mit der Predigt, möchte ich einfach nochmal kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte dir jetzt einfach Danke sagen für diese Möglichkeit auch jetzt heute Morgen, dass wir dein Wort hören dürfen. Herr Jesus, schenk einfach Gnade jetzt zum Hören und Gnaden dann auch zum Tun. Herr Jesus, wir wollen jetzt einfach diese Stunde dir anbefehlen. Hab Dank. Amen. Amen. Ich hoffe, meine Stimme hält. Ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Also wundert euch nicht, wenn meine Stimme da ab und zu vielleicht versagt. Ja, für uns als Prediger ist es ja immer so, wir haben es auch in den Eingangsliedern schon gesehen, Gott groß zu machen. Und ich sage mal, für uns als Prediger sehe ich das auch als Vorrecht an, Gott wirklich so groß als möglich zu machen und uns Menschen als so klein als möglich darzustellen. Und ich möchte einfach heute jetzt mal weiterfahren mit Kolosserbrief. Ja, es ist jetzt schon ungefähr 2 Jahre her, da rückte eine Betrugsmasche in eBay in den Fokus der Öffentlichkeit. Da hatte man nämlich die Verpackung eines teuren iPhones zum Verkauf angeboten und durch die Beschreibung des Artikels einem glaubhaft machen wollen, dass man jetzt hier auf ein teures iPhone bietet. Aber in Wirklichkeit war es kein teures iPhone, sondern es war nur eine schöne Verpackung. Und die sind zugegebenermaßen, sehen die recht schön aus. Und dann war es dann halt so, wenn dann jemand im Eile des Gefechtes sich mit dem Bietertext nicht genau auseinandergesetzt hat und da mitgeboten hat, so hat er vielleicht schnell für ein paar hundert Euro eine wunderschöne iPhone-Verpackung erworben. Das ist natürlich ärgerlich, klar. Aber derjenige, wo das macht, der wird dann nächstes Mal natürlich besser aufpassen. Wenn du dir jetzt aber zum Beispiel jetzt mal ein, sagen wir mal, ein Schlauchboot kaufst, das dich im Einsatz auf dem See, mitten auf dem See oder mitten auf dem Meer nicht hält, dann sieht die Sache doch vielleicht schon ein bisschen dramatischer aus. Und noch schlimmer ist es, und darum geht es Paulus auch zu Beginn in unserem heutigen Text. Wenn du nämlich dein Leben gründest auf Philosophie und leeren Betrug, welche sich vielleicht ein Stück weit irgendwo schön anhören, aber dich vom Glauben letztendlich wegbringen wollen. Und schlagen wir zunächst mal diesen heutigen Text auf, aus Kolosser 2, die Verse 8 bis 15. Ich lese. Kolosser 2, die Verse 8 bis 15. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die uns gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und wie es so ist bei einer fortlaufenden Betrachtung, eines Briefes kommt man natürlich dann auch an Stellen immer wieder ran, die vielleicht nicht ganz so einfach sind. Und wo ich die so zum ersten Mal so gelesen habe, dachte ich auch, wow, was für eine Aufgabe. Nun, zunächst einmal ist es ja so, wenn wir den Kontext betrachten, in der letzten Predigt, da hatte Paulus ja den Kolossern, also die Gläubigen, getröstet und ihren Glauben und ihre Festigkeit in Christus hervorgehoben und hatte ihnen einfach mal versucht klarzumachen, dass sie in Christus alles hatten und dass sie darüber hinaus überhaupt nichts benötigten. Und trotzdem schien der Apostel Paulus Anzeichen zu sehen, dass Menschen mit Überredungskünsten Einfluss auf die Gläubigen in Kolossea nehmen wollten oder könnten. Und daher warnte Paulus sie und legte ihnen zunächst noch einmal nahe, sich an den Anfang in Christus zu entsinnen, was sie gelernt hatten von Sünde, von Buße, von Gnade und von Danksagung, und ermahnte sie dann wirklich auch in der engen Gemeinschaft mit Christus zu verbleiben. Und damit nicht genug. Paulus warnt die Gläubigen heute nach den Überredungskünsten ein zweites Mal. Habt Acht, heißt es im Vers 8, also im Vers 8, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Paulus sah die Gefahr, dass Irrlehrer versuchten, den Kolossern das Wertvolle zu rauben, das sie besitzen, um dafür etwas Wertloses als Ersatz darzubieten. Und der Begriff Philosophie bedeutet im Deutschen die Liebe zur Weisheit. Und das ist ja an sich eigentlich ein recht schöner Ausdruck. Wo aber wirklich Weisheit zu finden ist, das haben wir doch in der letzten Predigt von Kolosserbrief gehört, das steht nämlich im Vers 3, da heißt es, nämlich in Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dazu kommt noch, dass im Neuen Testament Philosophie nur an einer einzigen Stelle vorkommt. Und das auch noch unter einem sehr, sehr negativen Blickwinkel. Und dabei war es ja so, dass die alten Philosophen durchaus keine Dummköpfe waren. Sie waren außerordentlich intelligent und haben auch Dinge gesagt, die man absolut durchaus gebrauchen konnte. Nur haben sie versucht, ohne Gott die Probleme des Universums zu erklären und die Probleme des menschlichen Lebens zu lösen. Der Mittelpunkt der Philosophie ist nämlich der Mensch. Und die klassische Philosophie, sage ich jetzt mal, versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu erklären. Sie versucht, Antworten zu finden. Warum existieren wir? Wozu? Weshalb? Und wozu dient das Ganze? Das ist ja schön, aber Tatsache ist auch, sie hat keine Lösung für die Frage der Sünde. Ja, sie kennt Sünde überhaupt gar nicht. In Bezug auf Sünde las ich in einer Philosophiesammlung Folgendes. Die einzigste Sünde, die es gibt, ist gegen das zu handeln, was der Verstand als richtig ansieht. Das Einzige aber, was diese Sünde verursachen kann, ist diktatorische und absolute Ideologie. Die einzige Sünde ist daher diese gegen sich selbst. Der weltbekannte Philosoph und Vordenker der Aufklärung, Immanuel Kant, ihr kennt ihn bestimmt, rief in seinen Schriften dazu auf, sich von jeglichen Anleitungen wie Gott zu lösen und Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Und er schrieb außerdem, dass es keine Beweise für Gott gäbe und freies Denken erlaubt sein sollte. Last but not least, noch eine dritte Stelle, so las ich ihn auf der Internetseite Philognosi.net, heißt es. Fakt ist, dass sowohl das Gute als auch das Böse von Menschen gemachte Kategorien sind. Man könnte sie auch als Erfindungen des Menschen bezeichnen, die in der Natur als reale Objekte oder ontologische Realitäten nicht vorkommen. Gut und Böse oder Böse sind also nur Konzepte, die je nach Ansicht und Weltbild sehr unterschiedlich beschrieben werden. Konzepte sind sie deshalb, da sie immer eine Bewertung einer Beobachtung, aber nicht die Beobachtung selbst sind. So viel zu den Zitaten. Und
angesichts dessen, wenn man das so hört, ist es da verwunderlich, dass die Philosophie auch keine Lösung zur Frage des Elends in der Welt hat und für die wirklichen Probleme der Menschen überhaupt ja, eine Lösung hat? Nein. Und warum führt sie dann immer in die Irre? Erstens, weil sie von sündigen Menschen erdacht worden ist. Und zweitens, weil sie das Gute im Menschen voraussetzt. Und das gibt es nicht. Dem widerspricht Paulus im Römerbrief doch so klar. Da ist keiner, der Gutes tut, aber auch nicht einer. Und das zeigt doch deutlich, dass hinter der Philosophie der Feind Gottes Satan steckt. Der nicht nur ein Menschenmörder von Anfang an ist, sondern auch ein Lügner und ein Vater derselben, welcher uns weismachen will, ihr werdet sein wie Gott. Und darum sagt Paulus auch im 1. Korintherbrief 3, die Verse 19 und 20. Da heißt es, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott diese Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und darum warnt uns auch Paulus, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß den Überlieferungen der Menschen, welche nach den Grundsätzen der Welt sind und nicht Christus gemäß. Nun, Überlieferungen, das können zum Beispiel auch Traditionen sein. Und die müssen ja zwangsläufig nicht unbedingt schlecht sein. Nur wenn der äußere Schein der Maßstab für den geistlichen Inhalt ist, genau davor warnt uns der Apostel Paulus. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Geist Gottes von irgendwelchen Ordnungen verdrängt wird, die durch Menschen gemacht sind. Da denken wir zum Beispiel an Situationen, wo nur Menschen predigen dürfen, die jetzt studiert haben. Oder wo ein Altar, wo die Kleidung oder irgendwelche große Vorprogramme, sage ich jetzt mal, und Musik das Ganze verzieren müssen. Das mag vielleicht irgendwelche Gefühle aufzupeitschen, klar, aber das Herz kann letztendlich weit von Christus entfernt sein. Und deshalb sagt uns Paulus, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügereien der Menschen. Das, so heißt es in Epheser 4, Vers 14. Und so setzt Paulus jetzt mit einem das ganze System mit einem Handstrich komplett beiseite. Mit einem Namen, nämlich mit Jesus Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, so heißt es in Vers 9. Man könnte meinen jetzt, Paulus ruft den Gläubigen zu, wisst ihr da eigentlich, was ihr im Begriff zu tauschen bereit seid, ihr Gläubigen aus Kolossea? Was lasst ihr euch mit solchen armseligen, trügerischen und letztendlich ja, Menschenlehren ein? Schaut doch ihn an, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Aber sagen wir mal, können wir das eigentlich nur im Ansatz verstehen, was das wirklich heißt? Der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wohnt in Christus. Er, der Allmächtige, der El Shaddai, der die ganze Schöpfung aus dem Nichts schuf. Es gibt nichts, was er nicht tun könnte. Ja, in der Schöpfung ist ja die Schöpfung, sage ich mal, in der Schöpfung können wir Gott durch Nachdenken, so heißt es, feststellen. Wir können ihn sehen. Und lasst mich das mal ganz kurz an einem kurzen Beispiel verdeutlichen. An der Schöpfung, und zwar an den Kosmos. Das hat mich schon von Kind auf interessiert, deswegen verwende ich das Beispiel jetzt. Vergleichen wir doch jetzt einfach mal die Gestirne. Vergleichen wir jetzt mal die Größe unserer Erde mit der Sonne beispielsweise. Und dazu stellen wir uns die Erde mal vor in der Größe eines Kirschsteines. Also das sind so circa 0,8 Millimeter. Und so ist die Sonne so groß wie ein Gymnastikball von einem Meter Durchmesser. Also nur das Größenverhältnis. Riesig, oder? Aber jetzt vergleichen wir doch mal unsere scheinbar so große Sonne mit dem bisher größten entdeckten Stern in unserer Milchstraße, also nur in unserer Galaxie. So stellen wir uns die Sonne jetzt mal, oder wir reduzieren die Sonne jetzt mal auf die Größe von einem Zentimeter. Und so hat der größt bekannte Stern jetzt in unserer Milchstraße, der heißt Canis Majoris, die gewaltige Größe von 16 Metern Durchmesser. Stellt euch das mal vor. Unsere Sonne 1 Zentimeter, der größte Stern 16 Meter Durchmesser. der hat eine Leuchtkraft, die ist 500.000 Mal stärker wie der unserer Sonne. Nun, jetzt stellen wir mal uns vor, die Sonne von unserer Milchstraße, die ist nur eine von ca. 200 bis 300 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. Jetzt gibt es aber noch mehr Galaxien oder Milchstraßen, wie man es nennen mag. Man geht von mindestens 200 Milliarden Milchstraßen aus oder Galaxien aus. Und jetzt ist unsere Galaxie zwar groß, ca. 100.000 Lichtjahre von der Ausdehnung her und 3.000 Lichtjahre von der Stärke her. Was das bedeutet, könnt ihr euch vorstellen. Also das Licht braucht bis zur Sonne 8 Meter, also hat es eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 300.000 Metern oder Kilometern in der Stunde. Das heißt, 110.000 Jahre in dieser Geschwindigkeit bräuchte man an diesem Ende von dieser Galaxie zu gelangen. Und jetzt ist unsere Galaxie zwar groß, aber es gibt eine, die heißt IC111, die ist ca. 50 Mal größer wie unsere. Also das sind Summen und Größen, die unvorstellbar sind. Aber mir, sage ich mal, ist dadurch eins groß geworden. Und dieser große Gott, dieser große Schöpfer, ja, die ganze Schöpfung aus dem Nichts schuf, kennt alle Sterne und Planeten und im Universum mit Namen. Ist das nicht gewaltig? Jetzt stellt euch mal vor, er kennt auch unsere kleine Erde. Er kennt dich persönlich. Ja, kein Haar fällt von deinem Haupt, ohne dass er es weiß. Sollten wir diesem großen Gott nicht wirklich vertrauen? Und ich frage mich, warum tun wir uns da immer so schwer? Er, der Unwandelbare und Ewige, welcher von sich sagt, ich bin, der ich bin. Er, der Allgegenwärtige, welcher überall zur gleichen Zeit ist. Er, der Allwissende, welcher alles weiß, sein Wissen ist vollkommen, da ist niemand da, welcher ihn in irgendeiner Art und Weise beraten müsste. Er vergisst nichts. Er, das Licht, in ihm ist keine Finsternis. Er, der Souveräne, welcher völlig unabhängig ist, alles geschieht nach seinem Willen. Er, der Herrliche, der Vollkommene, welcher nie einen Fehler macht. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Er, der Heilige, von welchem die Engel unaufhörlich und ohne Unterlass rufen, heilig, heilig, heilig. Und das sind keine stereotypischen Wiederholungen, sondern jedes Heilig steht für das Erkennen seiner unendlichen Größe und Tiefe. Mit jedem Heilig sehen die Engel etwas Neues von Gottes großer Herrlichkeit. Ja, und dieser große Gott wohnt in Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dieser Begriff ist fast schon der gleiche Ausdruck, den wir schon im Kapitel 1, Vers 19 hatten. Dort heißt es, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Nun, im ersten Kapitel sehen wir den Herrn Jesus als den Fleischgewordenen, in dem zu wohnen es der ganzen Schöpfung gefiel. Und jetzt hier im zweiten Kapitel sehen wir den Herrn Jesus als den Auferstandenen, als den, ja, als den verherrlichten Mensch, der in der Herrlichkeit ist und welchen die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und in beiden Ausdrücken zusammen können wir einfach sehen, was Christus wurde, als er auf diese Erde kam und was er immer noch ist und was er in Ewigkeit bleiben wird. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit an. Er nahm einen Leib an, um ihn nie, nie wieder abzulegen. Er wurde Mensch, um das in Ewigkeit zu bleiben. Und das Wohnen der Fülle, der Gottheit in ihm, ist ein gegenständiges und immer andauerndes Wohnen. Ja, und dieser verherrlichte Gottessohn sitzt zur Rechten Gottes. Und in Christus, da wohnen jetzt nicht nur bestimmte Bereiche der Gottheit, sondern der komplette Umfang aller Eigenschaften und Wesenzüge Gottes. Denn er selbst ist Gott. Seine göttliche Macht und Majestät teilt er mit keinem einzigen Geschöpf. Und das, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, liebe Gäste, das ist nur ein kleiner, unvollkommener, kurzer Abriss der Größe unseres Herrn. Aber eins bin ich mir sicher. Wenn wir einmal bei ihm sein werden, so werden wir ihn wie die Engel Gottes unaufhörlich anbeten und mit nie endenden neuen Heiligkeiten Gottes entdecken und zum Staunen bringen und zum Anbeten bringen, da bin ich mir sicher. Nun, und jetzt kommt aber noch was Gewaltiges. In den Versen 10 bis 15, die jetzt vor uns stehen, werden uns 7 Dinge aufgezeigt, welche Gott an uns tat. Und das wird deutlich aus den Wortgruppen. Achtet mal drauf. Ihr seid, er hat, indem er, als er oder stellte er. Ja, ich sage es mal so, hier steht uns keinerlei Selbstruhm zu. Nein, Gott ist hier allein der Handelnde. Und all diese Dinge sind Gottes Gnadenerweise an uns. So heißt es zunächst im ersten Punkt, ihr seid zur Fülle gebracht, im Vers 10. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und wenn hier steht, dass ihr in ihm zur Fülle gebracht seid, dann heißt es jetzt hier nicht, da ist jetzt nicht die Fülle gemeint, sage ich mal, die in dem Herrn Jesus ist. Dies ist nur in Christus, denn es heißt im Vers 10 ja, in ihm ist es und wohnt die ganze Fülle und nicht in uns. Vielmehr ist damit gemeint, dass uns bezüglich unserer Stellung, was wir vor Gott haben, überhaupt gar nichts, aber nichts, aber auch gar nichts fehlt. Wir sind in ihm vollkommen zu Gott gebracht worden. Und wörtlich steht dort in der interlinearen Übersetzung, griechisch-deutsch, ihr seid in ihm erfüllt. Spurgeon definiert diese Fülle so. Er sagt, wir haben die Fülle ohne Hilfe jüdischer Zeremonien. Wir haben die Fülle ohne Hilfe der Philosophie. Wir haben die Fülle ohne die Erfindungen des Aberglaubens. Und wir haben die Fülle ohne menschlichen Verdienst. In diesem allem überragenden Herrn, der jetzt oben in der Herrlichkeit im Himmel sitzt, zu Rechten des Vaters, ist die ganze, komplette Fülle der Gottheit zu uns gebracht. Und in diesem Herrn Jesus, der hier auf diese Erde kam, auf Golgatha für meine, für deine, für unsere Sünden starb und nun verherrlicht im Himmel ist, da haben wir alles letztendlich, was zu unserem Leben und zu unserer Heiligkeit, das, was wir benötigen. Da brauchen wir jetzt keine Philosophie mehr. Da brauchen wir auch nicht noch irgendwie eine sonst überzeugende, klingende menschliche Lehre, welche uns vielleicht noch einen größeren Gewinn irgendwo verspricht. Es gibt nichts und niemand, der sich einen Platz zwischen Christus und den Gläubigen anmaßen kann, weil wir in Christus sind. Und in diesem Herrn sind wir zur Fülle gebracht. Ich frage mich oft, wie kann ich, unvollkommener Peter, angesichts meiner vielen Fehltritte in Christus vollkommen sein? Und die Frage ist durchaus berechtigt. Wenn ich auf mich selbst schaue, dann sehe ich oft nur Versagen. Aber der Vers 10 spricht hier nicht unseren Zustand an, sondern unsere Stellung, so wie uns Gott sieht. Ja, und trotzdem ist es doch einfach unbegreiflich, dass ich, dass du, dass wir, wenn wir gläubig sind, vollkommen vollendet sind. Daher ist es auch verständlich, dass die Frage aufkommt, wie bin ich nun eigentlich dazu gekommen, in ihm zu sein, in ihm zur Fülle gebracht zu werden. Wie kam es dazu? Und das erläutert uns Paulus jetzt in den kommenden Versen. Ihr seid beschnitten nicht von menschlicher Hand, so heißt es in Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Und um in dem Herrn Jesus zur Fülle gebracht zu werden, da war bei uns etwas ganz Einschneidendes notwendig. Es musste eine Beschneidung stattfinden. Und wenn wir jetzt das Wort Beschneidung hören, so denken wir natürlich unwillkürlich an das Volk Israel im Alten Testament. Und diese Anordnung hat Gott als Zeichen des Bundes dem Volk, den er mit Abraham und seinen Nachkommen geschlossen hatte, dem Volk anbefohlen. Das könnt ihr nachlesen in 1. Mose 17, wenn es jemand aufschreiben will, 1. Mose 17, Verse 9 bis 14 und 23 bis 27. 17, 9 und dann Kapitel, ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich mich verschrieben. Ist auch egal. Ja, auf jeden Fall, Beschneidung bedeutet, dass etwas gründlich weggeschnitten wird. Und beim Volk Israel war es das Wegschneiden der Vorhaut bei allem Männlichen. Und in geistlicher Hinsicht bedeutet das, dass der fleischliche Leib der Sünde, welcher laut der Schrift für den Sitz der Sünde, für den Sitz der Sünde in den Menschen versteht, für die Auflehnung des Willens gegen Gott, er ist durch und durch selbstsüchtig. Er hat nichts, was er Gott geben könnte. Seine Gedanken, Hoffnungen, Bestrebungen, alles dreht sich letztendlich nur um sich selbst. Er ist unverbesserlich. Er ist eine Wurzel des Bösen, welches nur Böses hervorbringt. Er ist einzig allein Feindschaft gegen Gott. Und dieser fleischliche Leib wird gründlich weggeschnitten. Und dieses Wegschneiden geschah durch das Gericht, das der Herr Jesus am Kreuz um unser Willen erlitten hat. Und diese Beschneidung ist das Gericht über das Fleisch. Gott hat in Christus die Sünde verurteilt. Paulus sagt den Römern dazu in Kapitel 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Paulus sagt hier im Vers 11, dass diese Beschneidung, die ist nicht mit Händen geschehen, in dem Sinne, dass menschliche Hände in irgendeiner Art und Weise daran Anteil haben könnten. Der Mensch, der kann sie nicht verdienen, nein, es ist allein Gottes Werk. Wir müssen das, was geschehen ist, für uns im Tatsache, als Tatsache im Glauben für wahr halten. Wir sind der Sünde gestorben. Wir können mit Paulus sagen in Römer 6, Vers 6, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt mit in mir. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Und die Sünden des fleischlichen Leibes sind tot. Der fleischliche Leib der Sünde ist gemäß der Stellung vor Gott abgelegt. Und durch den Tod Christi ist das Fleisch, also dieser alte Mensch, unsere sündige Natur, in uns zu richterlich zu Ende gekommen. Und nicht nur das. In Vers 12a, ihr seid begraben in der Taufe. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Begraben ist doch, wenn ein Toter dorthin gebracht wird, wo die Toten sind, nämlich auf den Friedhof. Und genau davon ist die Taufe ein Bild. Ja, man kann wirklich sagen, wer getauft ist, der ist gleichermaßen zu seiner eigenen Beerdigung gegangen. Gott hat uns mit Christus begraben. Und es ist eine gewaltige Wahrheit, dass ich mit allem, was ich bin, mit dem ganzen sündigen Leib des Fleisches, also der alte Adam, der alte Mensch, beseitigt bin. Und da muss nichts mehr verbessert werden. Und da braucht man auch keine Askese oder irgendwelche jüdische Überlieferungen oder Philosophie. Das Alte ist total in den Augen Gottes beseitigt. Der fleischliche Leib der Sünden ist durch den Tod des Herrn Jesus beseitigt. Und in der Wassertaufe, da bringen wir ja zum Ausdruck, was bereits in uns geschehen ist. Und das bekennen wir dann auch ja, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. So wie das am 11. Mai unsere Täuflinge machen werden. Eine herzliche Einladung schon mal für den 11. Mai. Feiert dann mit uns. Kommt dann wirklich. Dann werden unsere Täuflinge das wirklich auch bekennen. Ja, in der Taufe, da drücken wir also aus, dass wir mit Christus gestorben sind. Und wir drücken auch aus, dass wir zu den Toten gelegt worden sind. Und dann folgt das Werk Gottes in uns. Nämlich, dass wir in ihm, in dem Herrn Jesus, auch auferweckt worden sind. Wir sind auf einen neuen Boden gestellt worden. Römer 6, Vers 3 heißt es und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Und das ist nicht nur eine Sache des Glaubens, sondern Gott sieht das so. Er sieht, dass wir mit Christus gestorben sind. Er sieht, dass wir mit ihm begraben sind. Und er sieht, dass wir auch mit ihm auferweckt worden sind zu einem neuen Leben. Und so sagt Paulus weiter in Vers 12b. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus sagt auch den Römern noch dazu. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sind in Christus auferweckt durch den Glauben und es ist die gleiche Kraftwirkung, liebe Geschwister, die gleiche Kraftwirkung, die auch Gott auferweckt hat. Das ist die ganz gleiche, welche auch Christus aus den Toten auferweckt hat. Und wir können jetzt wirklich mit Paulus sagen, und ich habe die Stelle, glaube ich, vorher schon mal gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in uns. Galater 2, Vers 20. Nun, vielleicht sagt jetzt jemand, das ist ja schön und gut, das klingt alles toll, aber es ist alles irgendwie theoretisch. Aber wie weiß ich denn überhaupt, dass ich mit ihm gestorben bin? Wie weiß ich denn, dass ich mit ihm begraben bin? Und wie weiß ich, dass ich mit ihm auferweckt wurde? Ich kann das doch nicht fühlen, und stimmt ja auch. Nun, und ich sage, aus dem gleichen Grund, mit welchem du auf die Frage, wie weiß ich denn, ob ich ein wiedergeborener Christ bin, antworten würde. Wie würdest du antworten? Weil es der Herr in seinem Wort sagt. Und dieser Glaube, der kam nicht aus uns. Gott hat uns diesen Glauben ins Herz gelegt. Du glaubst jetzt an ihn, du liebst ihn, das kommt nicht einfach aus deinem eigenen Ermessen, sondern das hat Gott dir ins Herz gelegt. Aber in ihm sind wir jetzt nicht nur auferweckt, mit auferweckt, sondern er hat uns mit ihm auch lebendig gemacht, heißt es dann im Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Nun, bevor wir lebendig gemacht wurden, da waren wir ja tot in Sünden. Wir waren Unbeschnittene. Wir wollten von Gott nichts wissen, geschweige denn irgendwie an ihn zu glauben. Wir hatten kein Gefühl für Sünde, so wie Gott sie sieht. Wir gehorchten nur unseren Begierden, unseres Fleisches und der Gedanken. An ihn zu glauben oder gar Buße zu tun, das fanden wir fremd, das fanden wir ja lächerlich, absurd, absolut weltfremd. Epheser 2, Vers 3 sagt dazu, unter ihnen führten wir auch, wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, wir waren geistlich tot, wir waren von uns auch absolut unfähig, überhaupt etwas daran zu ändern. Da war auch nichts, aber auch gar nichts, womit wir Gott in irgendeiner Art und Weise hätte gefallen können. Und hier war absolut ganz klar Gottes Eingreifen nötig. Und darum heißt es, er hat uns mit ihm lebendig gemacht. Und dieser Schritt, sage ich mal, ist eng verbunden auch mit dem Vorhergehenden, nämlich mit auferweckt. Er ähnelt ihm auch sehr, und dennoch gibt es einen Unterschied. Also mit auferweckt und lebendig gemacht. Wird sich fragen, ja, was ist da der Unterschied? Nun, bei mit auferweckt in Vers 12, da geht es um eine Veränderung unserer Stellung, des Bereiches, wo wir uns jetzt befinden. Und das drückt Paulus schön aus in Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Gott sieht uns jetzt da, wo Christus ist, nämlich in ihm lebendig gemacht und in Christus in den himmlischen Regionen. Ist das nicht wunderbar? Und bei lebendig gemacht, jetzt im Vers 13, da geht es um eine Veränderung in unserem Zustand. Wir waren geistlich tot und haben jetzt neues Leben empfangen. Und jetzt ist es doch so, wir wollen doch unser Leben hoffentlich nach ihm ausrichten. Das ist doch ein Zeichen davon. Aber gibt es da irgendwie eine Zeitfolge, mit auferweckt, lebendig gemacht? Was war jetzt da als erstes? Nein, ich denke nicht, es gibt keine. Das mit lebendig gemacht in diesem Vers geschieht zur gleichen Zeit wie das mit auferwecken. In Vers 12. Und das kann man auch ganz klar aus den Worten des Herrn Jesus selbst entnehmen, der in Johannes 5, Vers 21 gesagt hat. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und auch der Vergleich mit dem Epheserbrief, und ich nehme den Epheserbrief, das ist eine wunderbare Einheit, der Kolosserbrief und der Epheserbrief, die erklären sich wirklich gegenseitig und ergänzen sich. Im Epheser 2, Vers 5 und 6 macht nämlich deutlich, dass es hierbei nicht um eine zeitliche Reihenfolge geht, sondern hier in diesem Abschnitt im Epheser wird es genau umgekehrt gesehen. Es wird zuerst von lebendig gemacht und dann mit auferweckt gesprochen. Beide Wahrheiten also geschehen wirklich zur gleichen Zeit. Nun, aber damit uns Christus lebendig machen konnte, war noch eines notwendig. Und das haben wir in diesem Vers 13 dann noch gelesen. Indem er euch alle Übertretungen vergab. Und das dürfen wir heute Morgen wissen. Wenn du hier drin sitzt und gläubig bist, dann darfst du wissen, auch wenn uns der Feind vielleicht immer wieder anklagen will, der Herr Jesus hat dem Gläubigen alle Sünden vergeben, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Und das dürfen wir und sollen wir wirklich festhalten im Glauben. Im Vers 14 heißt es dann weiter, er hat uns die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Während Paulus in Vers 3 die Kolosser anspricht, und das werden wir jetzt, und das sehen wir an den Verben, wenn man mal die betrachtet, da geht es immer um ihr oder euch, verwendet Paulus jetzt auf einmal das Wort uns. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wen meint Paulus jetzt mit uns? Er spricht ja ganz klar die Kolosser an, die gläubigen Kolosser. Mit ihr und euch. Und jetzt spricht er auf einmal von uns. Sind jetzt alle Gläubigen gemeint oder spricht Paulus jetzt vielleicht nur die Juden an? Nun, zum einen, die Schuldschrift, um das es hier geht, oder Schuldbrief, je nach Übersetzung oder Handschrift, ist ein Schuldbekenntnis, wobei sich jemand durch Unterschrift verpflichtet hat, dem Inhalt gerecht zu werden. Und es ist genau das, was Israel nicht nur einmal, nein, zweimal, sogar dreimal gemacht hat am Sinai. Und die werden dort jetzt zwar Satzungen ernannt, da hieß es dann, also wenn jemand nachschlagen will, 2. Mose 19, Vers 8 und Kapitel 24, Vers 3 und Vers 7. Alles, was, da haben sie gesagt, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und genau diese Satzungen standen jetzt entgegen, weil sie meinten, sie könnten die Gebote Gottes halten. Und haben sie aber doch von Anfang an jämmerlich übertreten. Ja, und ihre Schuld, das Gesetz, ja, das wurde letztendlich zu einem unerträglichen Joch. Und ihre Schuld, die wurde immer größer, unbezahlbar groß. Und dann kam der Herr Jesus. Er bezahlte die Schuld und tilgte sie aus. Er räumte diesen Schuldbrief aus dem Weg, indem er ihn ans Kreuz heftete. Und ans Kreuz heftete, Stichpunkt zu dem. Da habe ich mir auch lange Gedanken gemacht. Zur Zeit Jesu war es ja eine Sitte, eine Aufschrift über dem Kopf des Gekreuzigten zu befestigen, welche praktisch mehr oder weniger die Anklageschrift enthielt oder den Grund seiner Hinrichtung angab. Und ja, sinniger, unsinniger Weise oder bezeichnenderweise ließ Pilatus ja die Anklage in 19, Vers 19, in Johannes könnt ihr das nachlesen, Jesus, der Nazarener, der König der Juden, ans Kreuz bringen. Welch eine Anklage für einen Unschuldigen, welch eine Anklage für den großen Schöpfer, für den großen Gott. Aber hier ist jetzt nicht in Vers 14 diese Überschrift gemeint oder diese Aufschrift gemeint, denn hier wurde ja nicht etwas ans Kreuz genagelt, sondern es wurde jemand ans Kreuz genagelt, nämlich Jesus, der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus. Aber heißt das, dass dieser Vers jetzt nur den Juden gilt? Ich habe mir damals so Gedanken gemacht, man hört ja immer wieder, der Herr Jesus hat meinen Schuldbrief zerrissen. Aber das steht nirgendwo so in der Bibel. Aber klar ist doch auch, die Heidenchristen, also auch wir hatten doch auch nie einen Schuldbrief unterschrieben. Also ich habe keinen unterschrieben gehabt. Aber natürlich ist es doch so. Der Herr Jesus hat unsere ganze Sündenlast getilgt. Wir waren ja tot in Sünden und unfähig, Gott zu gefallen. In Vers 13 hat man doch das schon gehabt. Da ging es doch schon darum, indem er euch alle Übertretungen vergab. Darum geht es doch, das ist jetzt hier an dieser Stelle gar nicht gemeint, sondern das nur noch ergänzend gerade bezüglich auf die Juden. Aber wir lesen auch in Epheserbrief, er hat Juden und Heiden eins gemacht. Das lesen wir in 2,14 und 15. Da heißt es, denn er ist unser Friede, der aus beiden, also aus Juden und Heiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen wegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Was für eine Torheit wäre es doch für den Juden, das aufzugeben, wirklich, indem man sich doch wieder unter das Gesetz stellen will. Doch das Gleiche gilt auch für uns. Ich habe schon von Christen gehört, die zum Judentum konvertiert worden sind. Was für eine Torheit ist es doch. Was für eine Torheit wäre es, wenn du das machen würdest, wenn du dich dem Gesetz wieder unterwerfen würdest, was durch Christus selbst doch aus dem Weg geräumt worden ist. Ich komme noch zu Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Nun, der nicht glaubende Mensch, der sieht in dem Sterben des Herrn Jesus vielleicht nur Schwachheit, Schande, Hohn, Spott, Schmach. Wir aber wissen, dass dem Herrn Jesus am Kreuz nicht das Leben genommen wurde, sondern dass er freiwillig für uns sein Leben gab. Das hat auch Christoph schon im Gebet in der ersten Stunde erwähnt. In Johannes 10, Vers 17 und 18 sagte der Herr Jesus nämlich: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Und diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und wie wir wissen, hat er den zu 100% erledigt. Nein, der Herr Jesus hat am Kreuz den größten Sieg errungen, als er ausrief: Es ist vollbracht. Er hat den Feind besiegt, er hat ihn entwaffnet. Und der Sieg, der ist felsenfest. Aber der Herr Jesus hat dort nicht nur unsere Schuld getragen, sondern am Kreuz von Golgatha sind auch die Fürstentümer und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt worden, so heißt es jetzt hier auch ein schwieriger Vers. Was ist jetzt damit gemeint? Nun, in Vers 10, da haben wir gelesen, dass der Herr Jesus Haupt über alle Fürstentümer und Gewalten ist. Also auch über alle. Das heißt also über die Guten und die Bösen und die gefangenen Engelswesen. Aber der Sieg, der hier im Vers 15, um das es jetzt hier geht, bezieht sich doch wohl nur auf die bösen Mächte. Und die werden auch in Epheser 6, Vers 12 näher beschrieben. Da heißt es nämlich: Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Orten. Und genau diese stellt der Herr Jesus öffentlich zur Schau. Und wenn man mal ins Altertum zurückguckt, da gebraucht Paulus hier ein Bild, das dort auch gebraucht worden ist. Und wenn im Altertum zum Beispiel ein Volk in einem Kampf einen Sieg errungen hatte, da wurde der besiegte Feind von dem siegenden Imperator öffentlich zur Schau gestellt. Im Triumphzug wurde er umhergeführt. Und dabei wurde oft Weihrauch verbrannt, dessen Duft den einen den baldigen Tod und den anderen als Zeichen des Sieges galt. Und genau Gott hat diese Mächte öffentlich zur Schau gestellt. Ich komme zum Schluss. Paulus, der hat uns bisher vielleicht schwerpunktsmäßig immer wieder unsere Stellung vor Augen gestellt, welche wir vor Gott haben. Aber heißt das, dass Paulus uns jetzt hier zur Passivität aufruft, in welcher wir uns nur noch zurücklehnen sollen und sagen: Ja, wir müssen nur im Herrn ruhen? Ein klares Nein. Würde Paulus denn immer wieder sonst von Kampf reden und uns eindringlich dazu auffordern, heilig zu leben? Und das werden wir dann besonders ab Kapitel 3 sehen. Aber wenn du gläubig bist, dann bist du von ihm auserwählt, und zwar vor Grundlegung der Welt und nicht, weil du es wolltest, sondern weil Gott es wollte. Du bist jetzt in Christus und Christus ist in dir und du bist vollkommen ausgerüstet, zur Fülle gebracht. Es fehlt dir nichts mehr, aber auch gar nichts mehr, was dich vor Gott besser machen könnte. Du bist mit Christus gekreuzigt, beschnitten. Du bist mit ihm begraben. Du bist in ihm auferweckt. Du bist mit ihm lebendig gewacht. Alle Schuld ist dir vergeben, nichts kann dich mehr anklagen. Und das dient doch dazu, dich festzumachen, dich gewiss zu machen, ja, ein Bollwerk daraus zu machen, das gegen die Rückzugsgefechte des Feindes kämpft. Nichts, aber auch gar nichts kann dich mehr aus seiner Hand reißen. Und darum kann dir die Philosophie und die leeren Betrüger in menschlicher Weisheit, welche sie dir auch begegnen mögen, nichts dagegen bieten. Nichts, ja, weniger als nichts. Und deshalb fordert uns Paulus auch auf, habt Acht, lasst euch nicht von diesen Dingen berauben. Nicht in der Form, dass in irgendeiner Form, dass wir jetzt unser Heil verlieren können. Nein, das steht felsenfest, sondern dass wir vielleicht nutzlose Werkzeuge unseres Herrn vielleicht werden. Und das wäre doch tragisch, oder? Nehmt das bitte mit. Amen.